Herzlich willkommen zum Gottesdienst, liebe Geschwister, auch von mir. Und ihr habt gerade ein kleines herzlich Willkommen vom Teamcamp gehört. Tatsächlich, mein Sohn war dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Teamcamp. Und er hatte vorher schon so ein bisschen Respekt vor der Situation, wusste nicht, was ihn erwartet, ob das wirklich so gut wird. Aber ich habe ihn abgeholt und als ich da war, ich habe 100 begeisterte Kinder gesehen und er auch völlig begeistert, übermüdet, wie kann es auch anders sein, aber ich habe so richtig gemerkt, das ist ein Ort, da entstehen Freundschaften fürs Leben. Das Teamcamp ist eine tolle Sache und ich möchte an der Stelle mal allen Betreuern ganz herzlich Dank sagen. So viele Geschwister aus Berlin, aus München, aus Zürich, aus anderen Gemeinden haben sich eingebracht und machen das überhaupt erst möglich, dass unsere Kinder zurückkommen können nach einer Woche und sagen können, wow, war das die beste Woche deines Lebens? Ich habe zwei Teens gehört, die sich unterhalten haben. Einer hat gesagt, war das die beste Woche deines Lebens? Die anderen haben gesagt, ja, auf jeden Fall. Genau, und es ist euer Verdienst und der Verdienst von Gott, wegen dem wir überhaupt zusammenkommen. Wir haben in den letzten Wochen eine tolle Predigtserie gehört über Jesus. Und wir haben auch für die nächsten Wochen wieder eine tolle neue Predigtserie am Start. Und heute bin ich thematisch irgendwo zwischen diesen Predigtserien. Das mache ich ganz gerne. Dann tanze ich ganz gerne mal so ein bisschen aus der Reihe und nehme mal ein Thema, was losgelöst ist von den anderen Themen. Ich möchte heute zwei völlig unscheinbare Geschichten lesen mit euch. Und ich finde, dass das tolle Beispiele sind für Gottvertrauen, von denen wir uns viel abschauen können. Ich habe mir letzte Woche den Luxus gegönnt und bin einfach mal um 11 Uhr habe ich mein Homeoffice unterbrochen, bin ausgebrochen, habe mich ein Stündchen in den Café gesetzt, ein Latte Macchiato getrunken, meine Bibel gelesen und bin dabei einfach durchs Alte Testament gegangen und habe da Geschichten gelesen aus dem Alten Testament. Aus verschiedenen Zeiten und ich habe versucht, mich in diese Zeiten hineinzuversetzen. Und würdest du nicht auch manchmal gerne eine Zeitmaschine haben, um einfach dahin reisen zu können und das wirklich mit deinen eigenen Augen zu sehen, was da passiert ist? Gerade so Geschichten des Alten Testaments habe ich manchmal so den Eindruck, dass wir schon so viel Routine haben, das zu lesen, dass es irgendwie so ikonische Geschichten sind für uns, in die wir uns gar nicht mehr so richtig hineinversetzen können. Oder in die wir uns gar nicht mehr so richtig hineinversetzen, weil wir es gewohnt sind, das als so eine ikonische Geschichte wahrzunehmen. Was würde ich dafür geben, so als stiller Beobachter diese Szenen mal mit eigenen Augen zu sehen? Der Hit wäre natürlich, Jesus zu sehen, das ist klar. Jesus, zu dem ich so oft gebetet habe, ich habe darüber nachgedacht, wenn ich in die Vergangenheit reisen könnte und ihm gegenüberstände, wahrscheinlich wüsste ich gar nicht, was ich sagen sollte. Zu dem ich doch so oft bete, zu dem ich ständig spreche im Gebet. Ich wäre wahrscheinlich sprachlos, wenn ich vor ihm stände. Aber welche Szene würdest du gerne sehen? Vielleicht die Heilung von dem Gelähmten am Teich Bethesda, der da 38 Jahre lag, und dann einfach nur, um diesen Gesichtsausdruck von ihm zu sehen, nachdem er geheilt wurde, nach 38 Jahren Leid. Oder der Bergpredigt lauschen. Ich würde gerne der Bergpredigt lauschen. Wie hat Jesus diese Sätze betont? Wo hat er betonungsmäßig die Schwerpunkte gesetzt? Wie hat er gesprochen? Hat er laut gesprochen? Oder hat er leise und liebevoll zu seinen Jüngern gesprochen? Gut, die Wahrheit ist, ich würde wahrscheinlich kein Wort verstehen, weil er auf Aramäisch gesprochen hat, höchstwahrscheinlich zu seinen Jüngern. Aber egal, selbst das. Oder dabei zu sein, als der Geist auf die Jünger gefallen ist und sie angefangen haben, in Zungen zu reden und jeder hat sie in seiner eigenen Sprache verstanden. Der Moment, in dem die Gemeinde gegründet wurde. Und da hätte ich wahrscheinlich auch verstanden, was sie gepredigt haben. Der Moment, in dem der neue Bund begonnen hat auf dieser Erde. Ja, was würde ich geben für so eine Zeitmaschine? Was ist der Moment in der Bibel, den du am liebsten miterleben würdest? Denk mal drüber nach. Ist es vielleicht die Geburt Jesu? Oder seine Himmelfahrt zu sehen, wie er aufsteigt in die Wolken. Oder würdest du vielleicht die Kreuzigung sehen wollen? Der Tag, an dem auf einmal alles dunkel wurde, der Boden gebebt hat, Tote aus ihren Gräbern rausgekommen sind und in der Stadt gesehen wurden. Vor dieser Situation hätte ich von Respekt, muss ich sagen. Aber ich mag es, mich da in diese Geschichten hineinzuversetzen und reinzudenken. Wie müsste das sein, wenn ich dabei wäre? Und das Alte Testament ist natürlich so voll von Geschichten, die so unglaublich sind und die so wild sind. Gott hat hier oft so dramatisch eingegriffen. Das Alte Testament ist so voll von Gottes Wundern, dass wir wirklich anfangen können, es zu lesen wie so einen fiktiven Roman oder wie ein Märchenbuch. Aber alles, was da drin steht, ist ja wirklich passiert. Wenn man sich mal die Zeit nimmt und vielleicht ein Latte Macchiato und sich einfach hineinversetzt in die Geschichten dieser Zeit, dann werden diese Erzählungen, die man vielleicht schon 100-mal gefühlt, zumindest 100-mal gelesen hat, lebendig und es erschließen sich einem neue Dinge und man das Denken wird verwandelt über diese Geschichten und man fängt an zu staunen über das, was da wirklich drinsteht. So ist es mir gegangen und deshalb möchte ich euch diese zwei völlig durch oder zwei der Geschichten, die ich gelesen habe, die möchte ich heute mit euch teilen. Und ich finde, das sind zwei total durchschnittliche alttestamentarische Geschichten. Aber wenn man näher hinschaut, dann sieht man in diesen Geschichten ein Gottvertrauen, was mich wirklich total erstaunt hat. Und wir beginnen mit der schillernden Person, ich scherze, des Knechtes von Abraham im 1. Mose 24, Vers 1 bis 8. Wir lesen über den Knecht von Abraham, 1. Mose 24, Vers 1 bis 8. Alle Nebenfigur im Alten Testament. Abraham war alt und hoch betagt, und der Herr hatte Abraham in allem gesegnet. Da sprach Abraham zu seinem Knecht, dem Ältesten seines Hauses, der seinen ganzen Besitz verwaltete: Lege deine Hand unter meine Hüfte. Ich will dich bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde schwören lassen, dass du für meinen Sohn keine Frau aus den Töchtern der Kanaaniter nimmst, in deren Mitte ich wohne. Begib dich vielmehr in mein Heimatland und zu meinen Verwandten und hole eine Frau für meinen Sohn Isaak. Darauf erwiderte ihm der Knecht: Vielleicht aber will die Frau mir nicht in dieses Land folgen. Soll ich deinen Sohn wieder in die Heimat zurückbringen, aus der du ausgezogen bist? Abraham antwortete: Hüte dich, meinen Sohn dorthin zurückzubringen. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich aus dem Land meines Vaters und aus dem Land meiner Verwandtschaft hinwegführt, der zu mir geredet und mir eidlich versprochen hat: Ich will dieses Land deinen Nachkommen geben. Er wird deinen Engel vor dir hersenden, dass du eine Frau für meinen Sohn dort holen kannst. Sollte aber die Frau dir nicht folgen wollen, so bist du frei von dieser Schwur. Nur darfst du meinen Sohn nicht dorthin zurückführen. Abraham ist also schon sehr alt, ja, so alt, dass er diese Reise nicht mehr alleine machen kann, wahrscheinlich. Aber sein Sohn ist inzwischen ein junger Mann im heiratsfähigen Alter. Und er möchte gerne, dass er eine gute Frau hat. Und eine Frau aus seinem Kulturkreis, aus seinem Volk. Und wenn ich das für meinen Sohn wollen würde, ja, dann würde ich meinen Knecht, wenn ich ihn in mein Heimatdorf schicke, vielleicht nicht mitgeben: Hol dir eine Frau aus meiner Verwandtschaft. Ich würde ihm vielleicht eher sagen: hol ihm eine Frau aus meinem Heimatort, aber bitte nicht von meiner Verwandtschaft. Aber die Zeiten haben sich wohl geändert seitdem. Andere Zeiten, andere Sitten. Jedenfalls zieht dieser Knecht los. Aber wer war dieser Knecht eigentlich? Wir wissen es nicht genau. Ein paar Jahre früher, da hatte Abraham noch keine Kinder. Da hat er darüber nachgedacht und geplant, seinen ganzen Besitz seinem Knecht Eliezer von Damaskus zu geben. Und vielleicht war das hier dieser Knecht Eliezer von Damaskus. Wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er wahrscheinlich schon ziemlich alt war, also schon seit Anfang vielleicht dabei mit Abraham. Er war der älteste Knecht im Hause des Abraham. Und wir lesen weiter die Geschichte ab Vers 10 bis Vers 14, wie sie ihren Verlauf nimmt. Hierauf nahm der Knecht 10 von den Kamelen seines Herrn und führte allerlei Kostbarkeiten seines Herrn mit. Dann brach er auf und zog nach Aram Naharim in die Stadt Nahors. Er ließ die Kamele außerhalb der Stadt an einem Brunnen lagern. Es war gegen Abend, um die Zeit, da die Frauen zum Wasserschöpfen herauskommen. Dann betete er: Herr, Gott meines Herrn Abraham, füge es heute glücklich und erweise dich gnädig gegen meinen Herrn Abraham. Siehe, ich stehe an der Quelle und die Töchter der Stadt aus der Stadt. Der Leute aus der Stadt kommen heraus, um Wasser zu schöpfen. Wenn das Mädchen, zu dem ich sage, neig deinen Krug, damit ich trinke, spricht: Trinke, auch deine Kamele will ich tränken. So hast du es für deinen Knecht Isaak bestimmt, und daran will ich erkennen, dass du dich gnädig gegen meinen Herrn erweist. Und wie kann es auch anders sein? Im Alten Testament, die Geschichte geht gut aus. Wir lesen weiter in den Versen 15 bis 20, was dann passiert. Er hatte sein Gebet noch nicht beendet, da kam Rebekka heraus, die Betuel, dem Sohn der Milka, der Frau Nahors, des Bruders Abrahams, geboren worden war, mit einem Wasserkrug auf der Schulter. Das Mädchen war sehr anmutig anzusehen, eine Jungfrau, die noch keinen Mann erkannt hatte. Sie stieg zur Quelle hinab, füllte ihren Krug und kam wieder herauf. Da lief der Knecht auf sie zu und sprach: Lass mich ein wenig Wasser aus seinem Krug trinken. Sie erwiderte: Trinke, mein Herr. Und rasch nahm sie ihren Krug herab auf ihre Hand und ließ ihn trinken. Nachdem sie ihn seinen Durst hatte stillen lassen, sprach sie: Auch für deine Kamele will ich schöpfen, bis sie sich satt getrunken haben. Und eilends goss sie den Krug in die Tränke und lief wieder zum Brunnen, um zu schöpfen. So schöpfte sie für alle seine Kamele. Tolle Geschichte. Aber Moment. Was um alles in der Welt hat der Knecht denn da gerade gemacht? Ich meine, hatte er nicht explizit den Auftrag von seinem Boss Abraham, den expliziten Auftrag, eine Frau aus dessen Familie als Braut mit sich zu führen zu seinem Sohn Isaak? Was würdest du machen, wenn du diesen Auftrag hättest? Nun, ich gehe mal davon aus, du würdest in die Stadt reisen und du würdest anfangen rumzufragen. Entschuldigen Sie, kennen Sie einen Nachfahren eines gewissen Nahor? Das ist der Bruder meines Herrn Abraham. Abraham war ja schon sehr alt. Das heißt, seine Generation war wahrscheinlich gestorben. Dort musste man ein bisschen suchen. Ja. Kennen Sie einen Nachfahren eines gewissen Nahor? Aber wo finde ich die denn? Dann würdest du da hingehen, würdest an die Tür klopfen und würdest sagen: Entschuldigung, ich komme, um eine Frau auszusuchen. Aber was du auf jeden Fall nicht machen würdest, ist, du würdest ja nicht so eine abstruse Bedingung ausdenken, dass du sagst: Ich suche jetzt nach einem Mädchen, das, wenn ich es frage, gib mir was zu trinken, so reagiert, dass es sage: Trinke, und ich will auch deine Kamele trinken. Und das sei die du deinem Diener Isaak beschert hast. Und ich habe so gedacht: Was macht der Knecht denn da? Wollte der eigentlich dem Isaak keine Frau mitbringen oder was? Die Kamele von ihm sind wahrscheinlich 1400 Kilometer ungefähr durch die Wüste gereist, wie sie da angekommen sind. Von Mamre nach, ich denke, das ist Ur war in Mesopotamien. Und höchstwahrscheinlich waren die sehr durstig, der Kamele. Die waren ungefähr so durstig, wie der Knecht staubig war, ja. Also, dass das Mädchen nicht weggerannt ist vor ihm. So, und ein durstiges Kamel, habe ich gelesen, kann 200 Liter Wasser trinken. Jetzt stellen wir uns nur mal vor, dass jedes dieser Kamele nur 50 Liter Wasser trinken würde. Ja, dann müsste dieses Mädchen trotzdem mal mit einem 10-Liter-Eimer 50 Mal von der Quelle zu den Kamelen laufen und eine halbe Tonne Wasser bewegen, selbst wenn sie jedem Kamel nur 50 Liter Wasser gibt, was ungefähr ein Viertel von dem ist, was sie brauchen, wenn sie durstig sind, um wirklich gesättigt zu sein. Welches Mädchen bei klarem Verstand käme auf so eine Idee? Es ist eine völlig abstruse Geschichte. Wir lesen diese Geschichte heute und wir denken uns nichts dabei oft. Wir denken, der Gerdia, der findet, die passt. Das ist einfach eine Fleißige. Aber in Wahrheit ist sie nicht einfach eine Fleißige, sondern man muss fast sagen, sie muss verrückt gewesen sein, dass sie sich so verhalten hat, wie sie sich verhalten hat. Jetzt stellen wir uns mal vor, es wäre kein Mädchen auf diese Idee gekommen, ungefragt die Kamele des Knechtes zu trinken. Wäre der Knecht dann zurückgezogen zu Abraham? Und was hätte er Abraham dann wohl gesagt? Abraham so, was, du kommst eine Frau für meinen Sohn? Wollte denn kein Mädchen, wollten meine Verwandten dir denn keine Frau für Isaak mitgeben? Und der Knecht hätte gesagt, nein, ich habe sie gar nicht erst gefragt. Ich war dort an dem Brunnen und da habe ich gebetet und gewartet, ob ein Mädchen kommt, um meine Kamele zu trinken. Und das hätte ich dir mitgebracht. Aber es kam kein Mädchen. Und was hätte Abraham dazu gesagt? Oder stell dir vor, irgendein anderes Mädchen wäre gekommen, hätte tatsächlich seine Kamele getränkt, sie wäre aber nicht aus seiner Verwandtschaft gewesen. Hätte Abraham gesagt, aber, hätte ich dir nicht gesagt, du sollst ein Mädchen aus meiner Verwandtschaft bringen? Warum hast du denn kein Mädchen aus meiner Verwandtschaft ausgewählt? Und der Knecht hätte geantwortet, naja, ich habe gedacht, es wäre gut, die Erstbeste vom Brunnen zu nehmen. Also wie kommt der Knecht dazu, sich so komisch zu verhalten? Es erinnert mich an 1. Korinther 1, Vers 20. Da sagt Paulus, hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Und in Vers 25, die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Und beim genaueren darüber nachdenken habe ich festgestellt, dass das, was hier weltliche Torheit ist, eigentlich ein Zeichen ist von unglaublichem Gottvertrauen, das der Knecht hat. Diese weltliche Torheit hat sich im Nachhinein rückblickend als eine göttliche Weisheit entpuppt. Was meine ich damit? Der Knecht sagt, wenn eine Frau das tut, daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast. Das ist, was der Knecht sagt. War es Gottes Wille, dass der Knecht am Brunnen gewartet hat? Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein, ich denke eher nicht. Aber Gott hat ihn trotzdem erhört. Und im Effekt, also als Effekt dieser Sache, wusste der Knecht im Nachhinein mit hundertprozentiger Sicherheit, das ist genau die Frau, die Gott ausgesucht hat für Isaak. Er wusste, Gott hat diese Ehe gesegnet. Das ist die richtige Frau. Hast du das schon mal erlebt? Du hast das erlebt und du wusstest nicht so richtig, ist das jetzt Gottes Wille? Ist das gerade Gottes Wirken oder bilde ich mir das nur ein? Ist das vielleicht ein Zufall? Nicht so bei diesem Knecht, der wusste völlig unstrittig, diese Frau, das ist die Frau für Isaak. Und natürlich, wie von Abraham gewünscht, war sie zufälligerweise genau aus der Familie des Abraham. Und auf einmal stellt sich heraus, dass es eine total kluge geistliche Entscheidung war, was er gemacht hat, wie er vorgegangen ist. Weil mit dieser Methode kann er ja überhaupt nur dann eine Frau finden, wenn Gott sie auswählt. Er hat Gott gezwungen, kann man fast sagen. Was für ein Glaube! Ist das nicht toll? Und das ist auch eine dieser kleinen, völlig unbedeutenden Geschichten, die da in einem Viertelkapitel sich entspannen und die man liest, die so ein wohliges, warmes Gefühl in einem hinterlassen von, ja, Gott ist am Wirken. Aber das ist wirklich passiert. Dieser Knecht, was war das für ein Mensch? Was für ein Glauben muss der gehabt haben? Was für ein Glauben muss der gehabt haben, damit, dass er überhaupt auf die Idee gekommen ist, sowas zu versuchen? Das war ein Glaube, der unerschütterlich fest war, dass Gott mit ihm ist und ihn unterstützt, dass er sich auf Gott verlassen kann. Und deshalb finde ich, können wir uns ein großes Beispiel nehmen an diesem namenlosen Knecht. Glaubst du, dass Gott auf deiner Seite ist und dass er dir Gelingen schenken möchte, dass er das Beste für dich vorhat? Glaubst du, dass er das Universum in der Hand hält, dass er die Macht hat, alles zu bestimmen? Ich denke, du glaubst das. lebst du auch so? Gehst du in die Situation und sagst, Gott, zeige dich hier. Gott, entscheide du. Gott, leite du mich. Lässt du das Ungewisse zu, was sich daraus ergibt? Oder glaubst du irgendwie doch, du müsstest alles in der Hand halten, du müsstest liefern, um deinen Teil beizutragen? Und wenn du nicht alles kontrollieren kannst, wirst du unsicher. Und wenn die Chancen schlecht stehen, dann brauchst du dich gar nicht erst zu beten, weil du schon Angst davor hast, dass Gott sich jetzt nicht meldet und dein Gebet enttäuscht wird. Wenn du wirklich auf Gott setzt, dann wird es passieren, dass andere Menschen denken, dass das, was du machst und dass deine Handlungen keinen Sinn ergeben. So wie bei diesem Knecht. Aber du gibst damit Gott Raum in deinem Leben zu wirken und Wunder zu tun. Und ich hoffe, dass diese Gedanken und diese kleine Geschichte dir da ein paar Anstöße geben in deiner Beziehung mit Gott. Jetzt zu einer anderen Geschichte aus einer völlig anderen Zeit. Bei uns gilt Saul, und ich merke, ich rede in letzter Zeit häufiger über ihn. Saul, der erste König Israels, gilt als nicht besonders erfolgreicher König, weil er wurde von Gott verworfen. Er war ganz offensichtlich menschengefällig. Er hat völlig ungerechtfertigterweise David über Jahre hinaus verfolgt und das Leben schwer gemacht. Aber mal diese geistlichen Aspekte beiseite, muss man doch sehen, dass er innerhalb von relativ kurzer Zeit etwas völlig Erstaunliches geleistet hat. Er hat einen funktionierenden Staat gegründet an einer Stelle, wo es vorher nur eine Reihe von Stämmen gab, die miteinander konkurriert haben. Und er hat Israel zu einer Großmacht im Nahen Osten aufgebaut. Er hat die Feinde Israels aus dem Kernland von Israel vertrieben und besiegt. Und das, obwohl er total ungünstige Voraussetzungen zum Staat hatte. Als er in die Macht kam, war neben der Tatsache, dass das Land total zerrissen war in sich, war es auch besetzt und unterjocht von den Philistern. Wer wollte damals denn überhaupt König werden von diesem Israel? Weil als Saul von Gott ausgewählt wurde, heißt es, er hat sich im Tross versteckt, um nicht König werden zu müssen. Ja? Er wurde per Los ausgewählt. Da haben die Leute gefragt, wo ist denn dieser Saul? Ist der überhaupt hier? Wir sehen ihn gar nicht. Ist der zu Hause geblieben? Dann haben sie nochmal Gott befragt und das Los hat gesagt, nein, er hat sich im Tross versteckt. Er hat sich versteckt, er wollte nicht König werden unter diesen Situationen. Im 1. Samuel 13 lesen wir in den Versen 19 bis 22, warum er kein König werden wollte. Es war aber kein Schmied im ganzen Lande Israel zu finden, denn die Philister dachten, die Hebräer könnten sich sonst Schwert und Spieß machen. Und ganz Israel musste hinabziehen zu den Philistern, wenn jemand eine Pflugschar, Hacke, Beil oder Sense zu schärfen hatte. Das Schärfen aber geschah für einen Zweidrittel Schekel Silber, bei Pflugscharen, Hacken, Gabeln, Beilen und um den Ochsenstachel zu richten. Aber als nun der Tag des Kampfes kam, ja, wurde kein Schwert noch Spieß gefunden in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Nur Saul und sein Sohn Jonathan hatten Waffen. Das war also der Zustand, in dem die Israeliten sich befunden haben. Israel hatte zwei Schwerter, die Philister hatten 30.000 Streitwägen. Wer will da König werden? Als er dann König wurde, heißt es in Vers 2, Saul erwählte sich 3000 Mann aus Israel. 2000 waren mit Saul in Michmas und auf dem Gebirge von Bethel und 1000 mit Jonathan zu Gibea in Benjamin. Das übrige Volk aber entließ er einen jeden zu seinen Zelten. Okay, 3000 Mann ist nicht viel. Aber dann wurde es wirklich ernst. Was ist dann passiert? Immer noch 1. Samuel 13, Vers 6. Als aber die Männer Israels sahen, dass sie in Nöten waren, als nämlich das Heer der Gegner aufmarschiert ist, weil das Volk bedrängt wurde, verkrochen sie sich in die Höhlen und Klüfte und Felsen und Gewölbe und Gruben. So, das heißt, als es hart auf hart kam, statt dass er mehr Unterstützung bekommen hat für seine Truppen, haben sich die übrigen Leute alle versteckt in Höhlen, in Gruben, in Gewölben. Und es wird nicht besser. In Vers 7 sehen wir dann, Saul aber war noch in Gilgal und alles Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Da wartete er 7 Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Samuel, der große Priester, der kommen sollte, um die Armee zu segnen oder ein Opfer zu bringen und um Gottes Segen zu erbitten. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, zerstreute sich das Volk und verließ ihn. Das heißt, sogar die bei ihm waren, die 3000, haben ihn verlassen. Und es war natürlich ein ultimativer Test von Gott für Saul in sein Gottvertrauen. Den hat er dann natürlich verbockt, ja. Weil obwohl er kein Priester war, sondern ein Benjaminiter und niemals ein Opfer hätte bringen sollen, hat er beschlossen, ich bringe das Opfer, um Gottes Segen zu erbitten. Weil er gemerkt hat, alle Krieger verlassen ihn und er konnte nicht weiter auf Samuel, den Priester, warten. Wie viel Mann hat Saul jetzt wohl noch übrig? Das sehen wir in Vers 15. Und Saul musterte das Volk, das bei ihm war, etwa 600 Mann. Und Saul und sein Sohn Jonathan und das Volk, das bei ihnen waren, blieb in Geba in Benjamin. Die Philister aber hatten sich gelagert bei Michmas. Das ist kein guter Start, wenn du König bist. Und Saul bleibt erstmal in Geba. Ich habe versucht herauszufinden, wo das war. Einige Kommentare sagen, das ist seine Heimatstadt Gibea, was Sinn macht. Also es war auf jeden Fall da in der Nähe. Das heißt, er hat sich bei sich zu Hause versteckt, denke ich mal, mit seinen 600 Mann, mit Stecken, Spießen und Mistgabeln. Aber einer in Jerusalem, ein einziger, der hatte offenbar einen festen Glauben in Gott und dieses Gottvertrauen, dass Gott Wunder machen kann. Und dieser eine, der hat die ganze Situation verändert. Durch sein Gottvertrauen. Dieser eine ist schuld daran, dass sich das Blatt gewendet hat. Und dieser eine war Jonathan, der Sohn von Saul und der spätere Freund von David. Als damals Saul König war, ist mir nicht viel passiert. Er hatte seine 3000 Mann. Er blieb mit ihnen in Benjamin. Vielleicht hätten sich die Philister gar nicht groß um ihn gekümmert. Ja, die hatten ja noch nicht mal Waffen. Wenn nicht, ja, wenn nicht der Sohn von Saul, Jonathan, den Vogt in Geba erschlagen hätte, also den Aufseher der Philister, dessen Aufgabe es war, Geld einzutreiben von den Unterjochten und dafür zu sorgen, dass alles nach dem Rechten geht. Und damit löste er überhaupt erst diesen bewaffneten Konflikt zwischen zwischen der Besatzungsmacht und den Israeliten aus. Und dann versteckt sich Saul also mit seinen 600 Mann, mit seinen Bauern, mit Mistgabeln. Und Jonathan wird es scheinbar langweilig. Und er zieht dann einfach aus dem Versteck los auf eigene Faust. Wir lesen es im 1. Samuel 14, Verse 1 und 2 und 6 bis 10 lese ich vor. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist. Aber seinem Vater sagt er nichts. Also, ich sehe hier einen gelangweilten jungen Mann. Saul aber saß am Rande des Gebietes von Gibeah unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht. Und das Volk, das bei ihm war, zählte etwa 600 Mann. Lies weiter, Vers 6. Jonathan geht also auf diese Wachen zu. Vers 6. Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Da antwortete ihm sein Waffenträger: Tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sprach: Wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen: Steht still, bis wir zu euch herankommen? So wollen wir in unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen: Kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen. Dann hat sie der Herr in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Und ich verrate schon mal, wie die Geschichte ausgeht. Jonathan und sein Waffenträger bezwingen die Wachen. Ja, sie werden hochgerufen. Sie gehen hoch, sie bezwingen die Wachen. Gott stiftet im gegnerischen Heer eine Panik an. Die Gegner fliehen, die Philister fliehen. Die Israeliten kommen überall aus ihren Löchern hervor. Und jagen den Philistern hinterher. Und Saul vertreibt mit seinen Truppen die Philister aus Israel. Aber was ich so völlig faszinierend finde, ist dieses naive Vertrauen von Jonathan auf Gott. Er sagt, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Das klingt nicht, als ob er sich sicher wäre, dass der Herr hier jetzt etwas tun will. Und dann sagt er in Vers 10, wenn sie aber sagen, komm zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, dann hat sie der Herr in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Was ist der Unterschied von komm zu uns herauf zu bleib stehen, wir kommen zu euch herunter? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht haben die Philister ihren strategischen Vorteil aufgegeben, den sie hatten von der Höhe, als sie Jonathan heraufgebeten haben. Wahrscheinlich haben sie ihn total unterschätzt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber was ist daran ein Zeichen Gottes? Ich meine, hat Gott Jonathan gesagt, das soll dir das Zeichen sein, wenn sie das und das sagen, so bin ich mit dir? Oder hat er sich das einfach selber ausgedacht? Es klingt, als hätte sich Jonathan das einfach ausgedacht. Wenn sie das sagen werden, dann ist das für uns ein Zeichen Gottes. Erinnert mich irgendwie sehr an die Geschichte mit dem Knecht. Aber Gott segnet dieses Verhalten auch hier. Was nehme ich mit aus dieser Geschichte? Nun einmal, wahrer Glaube zeigt sich vor allen Dingen dann, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Jonathan ist scheinbar der Einzige in Israel, der auf Gott vertraut. Und ganz ehrlich, kein Vorwurf an die anderen. Aber es ist doch auch so, wenn du sehen willst, wie Gott dich befreit, dann musst du erstmal gefangen sein. Wenn du sehen willst, wie er hilft, dann musst du auch erstmal Hilfe benötigen. Und wenn du ein Wunder sehen willst, dann musst du in einer Situation sein, die Wunder benötigt. Das war wirklich eine total verzweifelte Situation. Es gab logisch keinen Weg, wie man in dieser Situation gewinnen konnte. Aber Jonathan hat nicht nur Gott vertraut und gewartet und geguckt, was wird Gott machen? Ich vertraue darauf, er wird die Situation wenden. Nein, er ist im Vertrauen auf Gott losgezogen, Vertrauen darauf, dass Gott ihn schon begleiten wird. Man kann spüren, wie sehr er sich in Gott geborgen gefühlt hat, dass er sich getraut hat, so etwas zu machen. Und ich denke, dass das eine wichtige Qualität von Gottvertrauen ist. Und was ich auch mag, ist, es kann manchmal sein, dass wir Gott um etwas bitten und dann enttäuscht sind, wenn wir es nicht bekommen. Ich habe nicht den Eindruck, dass Jonathan Erwartungen hatte, sondern er ist da reingegangen und hat gesagt, wenn Gott das machen wird, dann ist toll. Wenn er es nicht machen wird, dann ist es. Er hat den Ausgang von dem, was er da gemacht hat, völlig Gott überlassen. Und man hat den Eindruck, egal was passiert wäre, er wäre mit Gott im Reinen gewesen. Das erinnert mich an 1. Petrus 5, Verse 6 und 7. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was können wir wiederum aus dieser Geschichte lernen? Mein Jonathan war eine ganz besondere Person im Alten Testament, das ist klar. Und wir? Sollten wir Gott auch so auf den Prüfstand stellen in unserem Alltag? Sollten wir in schwierigen Situationen sagen, wenn das und das passiert, das sei für mich ein Zeichen, dass es Gottes Wille ist? Ich weiß es nicht. Vielleicht? Ich meine, ich habe mal eine Geschichte gehört von jemandem, der sich bewusst einer Versuchung ausgesetzt hat und vorher gebetet hat, Gott, wenn es nicht dein Wille ist, dass ich hier in Sünde falle, dann mach etwas, das verhindert, dass ich hier in Sünde falle. Und natürlich ist er voll in die Sündenfalle getappt. Warum? Mein Gott hat ihn einfach seinem eigenen Willen überlassen, denke ich mal. Und er hat das getan, was er eigentlich wollte. Er hat das getan, was ihm wirklich auf dem Herzen lag. Wir müssen aufpassen, wenn wir Gott so um etwas bitten, dass wir uns nicht selber betrügen. Aber warum sollten wir Gott nicht prüfen? Warum sollten wir Gott nicht in Situationen fragen, Gott, sende mir ein Zeichen. Zeige mir, ob das das ist, was ich tun soll. Ich glaube, es gibt so drei Formen von Gottvertrauen. Das erste ist ein passives Gottvertrauen. Einfach die Gewissheit, Gott ist da und ich bin in ihm geborgen und in Sicherheit. Eine sehr wertvolle Qualität von Gottvertrauen. In ihm ruhen zu können. Eine andere Art Gottvertrauen ist, in der Not nicht panisch zu werden, sondern in der Not zu sagen, was auch passiert, ich weiß, Gott ist dabei. Und ich kann auf ihn vertrauen und mich auf ihn verlassen. Aber ich glaube, was wir hier sehen, ist eine dritte Qualität. Das ist aus Gottvertrauen heraus Gelegenheiten schaffen, durch die Gott wirken kann. Also nicht nur zu warten, was Gott tut, sondern in Situationen hineinzugehen, um Gott und dann zu sehen, welche Tür macht Gott auf. Und stellt euch vor, wenn das die Stärke in unserer Beziehung mit Gott ist, dass wir so regelmäßig in Situationen reingehen, um zu gucken, was kann Gott hieraus machen? Wie mächtig kann Gott wirken? Was mich in der ersten Geschichte besonders inspiriert hat, ist, dass der Knecht eigentlich ganz klare Anweisungen hatte, was er zu tun musste, was er tun sollte, aber trotzdem hat er Gottes Rat gesucht. Trotzdem hat er gesagt, ich möchte hier nach Gottes Leitung fragen. Und in der zweiten Situation, diese hat mich besonders beeindruckt, diese Gelassenheit von Jonathan im Angesicht von Todesgefahr, dass er sich da völlig Gottes ausgeliefert hat und nicht daran gezweifelt hat, dass Gott dabei ist, ganz egal, was passiert. Ich glaube, das ist eine gute Kombination. Und wir kommen jetzt zum Abendmahl und da möchte ich euch an den letzten Satz erinnern, den Jesus uns sagt im Matthäus-Evangelium, in Matthäus 28, Vers 20. Da sagt Jesus: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir haben allen Grund für tiefes Gottvertrauen. Denn du bist nie alleine. Jesus ist immer bei dir und mit dir, egal in welcher Situation du dich gerade befindest. Und das ist auch eine Sache, an die wir uns erinnern können im Abendmahl, wenn wir uns an Jesus erinnern. Jesus ist nicht bei uns, um uns vor Leid abzuschirmen, wie wir Eltern das ganz gerne mit unseren Kindern machen. Wir versuchen, sie von Leid abzuschirmen. Das ist nicht, was Jesus macht. Dafür ist er nicht bei uns. Aber selbst in allem Leid, das wir haben, ist er bei uns und an unserer Seite. Denkt daran, dass er auch gelitten hat und dass am Ende die Versöhnung mit Gott alles überstrahlen wird, was wir hier vielleicht erdulden müssen. Lebe deinen Tag im Bewusstsein, dass er das schon überwunden hat und dass er deshalb mit dir mitfühlen kann wie kein anderer. Ziehe deine Kraft in jeder Situation daraus, auf Gott zu vertrauen und seine Leitung zu suchen. Wenn wir jetzt Brot und Wein zu uns nehmen, dann lasst uns daran erinnern, wir haben allen Grund für Gottvertrauen, denn er selbst ist immer bei uns. Hebräer 12, Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete, und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Gott sei die Ehre. Ich bete fürs Abendmahl. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du ein einen tollen Plan hast für uns, tolle Gedanken hast für uns, dass du durch uns wirkst und wunderbare Dinge machst durch uns in unserem Leben. Und wir beten dafür, dass du unser Leben benutzt, um dich zu verherrlichen, um dein Licht hier auf dieser Welt scheinen zu lassen. Dass du unser Leben benutzt, um anderen Menschen Liebe zu geben, anderen Menschen Geborgenheit zu geben und anderen Menschen zu zeigen, dass du ein liebender Gott bist. Dass du ein Gott bist, der sich kümmert. Ich bin beeindruckt von diesen kleinen Geschichten des Alten Testaments, die, wenn man sich hinein begibt in diese Geschichten gedanklich, so viel uns so viel lehren können, zum Beispiel über Gott vertrauen. Und ich bete dafür, dass du uns hilfst, dass wir dieses Vertrauen in unserem Alltag haben, dass wir nicht nur wissen, dass du da bist, sondern dass wir wirklich in die Situation gehen können mit der Gewissheit, was auch passiert, du bist da und auf unserer Seite. Und wir dann einfach schauen, wie wirkst du durch uns und wie verherrlichst du dich durch uns, Vater. Ich bete dafür, Jesus, lass uns spüren, dass du bei uns bist, dass du mit uns mitfühlst, so wie du bei uns bist und wie du mitfühlst, sodass wir daraus unsere wahre Kraft ziehen und nicht aus uns selber, dass wir daraus die wahre Kraft ziehen, die wir brauchen, um einen Alltag des Gottvertrauens zu ziehen. Wir danken dir für dein Vorbild, was du gegeben hast, für all das, was du für uns auf dich genommen hast und was du erduldet hast, damit wir befreit sein können zu einem Leben in Gottvertrauen, in Zuversicht, mit dir. Ich bete in Jesu Namen. Amen.